auf meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir schauen auf das aktuelle Geschehen im Handballsport, werden über den Lauf der Löwen in der Champions League sprechen, das Aufgebot der DHB-Damen für die EM und wir blicken auf das Angebot in der HBL heute Abend. Da gibt es ja auch nochmal einige Spiele, über die wir dann morgen berichten werden in der Sendung. Heute schauen wir voraus. Mein Name ist Malte Asmus und unser Experte ist natürlich auch wieder mit von der Partie, Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Schauen wir aber zunächst mal auf das, was sich gestern Abend in der Champions League geboten hat. Die Rhein-Neckar-Löwen, die hatten ja am Wochenende in Veszprém mit 29 zu 28 in einem Krimi ganz knapp die Oberhand behalten, hatten die ersten Auswärtspunkte in der Champions League in dieser Saison eingefahren. Ja, und dann gab es gestern zu Hause bei den Rhein-Neckar-Löwen das Duell mit dem Titelverteidiger, mit Montpellier. Gut, die sind sehr schleppend in die Champions-League-Saison reingekommen, sind sie wurden quasi auseinandergenommen von den Rhein-Neckar-Löwen. Sebastian, 27-37 am Ende aus der Sicht von Montpellier, bei denen läuft überhaupt nichts, aber bei den Löwen, da klappte einiges.
Da klappte sehr, sehr viel und man hat es gerade schon in den ersten 5 Minuten gesehen, dass die Löwen das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Sie konnten dort in der Phase schon eigentlich mit 5-0 führen und haben aber aufgrund von 2 Fehlwürfen im Tempo-Gegenstoß gegen Vincent Gérard, das erstmal nur bei 3-0 gelassen. Da hat man schon gemerkt, dass Montpellier gerade offensiv wirklich sehr große Probleme hat. Da fehlt dort einfach Ludovic Fabregas, der Kreisläufer, der gewechselt ist zu Barcelona und dann aber auch der Spielmacher mit Diego Simonet, der noch mindestens einen Monat ausfallen wird für Montpellier. Und das sind einfach 2 wichtige zentrale Figuren, die der Mannschaft bisher gefehlt haben, beziehungsweise die immer noch fehlen. Das merkt man der Mannschaft einfach an. Und dann konnten sie beim 3-1 den ersten Treffer werfen, aber hatten sich wirklich sehr, sehr schwer getan, haben dann viel versucht, über den Kreis zu spielen. Das hat dann auch gut geklappt. Da hat Mohamed Amadou den ersten Treffer auch erzielen können, auch noch den zweiten hinterherlegen können. Das hat dann für sie ein bisschen besser funktioniert. Kam dann auch ran auf 6-4. Dann sind die Löwen wieder davongezogen. 10-4 konnten sich wirklich gut absetzen in der Phase. Da hatten dann dafür gesorgt, ja, dass Montpellier dann für 7 Minuten keinen Treffer werfen konnte. Das war wirklich eine sehr, sehr starke Phase. Waren auch bis zum 14-9 wirklich gut davongezogen. Und dann haben sie so ein bisschen Larifari gespielt, möchte ich es mal sagen. Dann kam auf einmal Montpellier ran und 16-13 zur Halbzeit. Das war eigentlich zu wenig, muss man aus Sicht der Löwen sagen, weil sie viel, viel besser waren. Das waren mehr als 3 Tore besser auf jeden Fall. Da waren sich fast alle einig. Dann in der zweiten Halbzeit haben sie es dann besser gemacht. Da haben sie sich noch absetzen können, haben zwar ein bisschen gebraucht auch dort. Dann sind 20-17 noch nach 5 Minuten aus der Halbzeit und dann haben sie sich konsequent absetzen können, haben auch die 5-1-Deckung der Montpellier wirklich gut ausnutzen können, immer wieder Lücken gefunden und auch immer wieder starke Anspieler in den Kreis gehabt. Und das muss man sagen, Yannick Kohlbacher, der ist momentan wirklich überragend nach Form. 9 Treffer bei 10 Versuchen. Sehr, sehr stark gewesen, war überhaupt nicht aufzuhalten. Auch eine gute Wallo Sigurdsson mit 11 Treffern bei 14 Versuchen. Ein sehr, sehr starkes Spiel gehabt. Die beiden haben dann auch dafür gesorgt, dass man das Spiel klar gewinnen sollten. Die Rhein-Neckar-Löwen dann auch 2 gute Torhüter drin mit Mikkel Appelgren. 10-Parane-Quote von 43%. Ist er nach der ersten Halbzeit raus aufgrund von muskulären Problemen. Dann Andreas Palicka, 7-Parane-Quote von 37%. Also auch eine ähnlich starke Quote dort. Und was am Ende raus klar gemacht, haben es für sich auch klar entscheiden können. Waren die wirklich deutlich bessere Mannschaft. Dann gehen auch am Ende diese 10-Tore-Unterschied, wenn es zwar etwas hoch ist, aber sie gehen einfach in Ordnung, weil sie besser gespielt haben. Montpellier hat sich am Ende so ein bisschen aufgegeben, haben dann nicht mehr reinfinden können, haben sich dann auch sehr, sehr schwer getan. Ihr Torhüter Vincent Gérard, 11 Paraden, eine Quote von 23%, war jetzt nicht so gut, aber man muss einfach gucken, außer Melvin Richardson mit 10 Treffern, war dort relativ wenig auf Seiten von Montpellier. Die Wurfquote 52%, das ist zu wenig, um zu bestehen bei den Rhein-Neckar-Löwen, gerade wenn man es erlaubt, dass Rhein-Neckar-Löwen eine Wurfquote von 74% haben und dann deswegen, es ist sehr, sehr schwer für sie gewesen, sie müssen wirklich jetzt gucken, dass sie ja die Ausfälle wirklich jetzt auch langsam ausgleichen können, dass sie wieder ein Spiel reinfinden, weil nur ein einziger Punkt in Kristianstad bisher in der Champions League-Saison geholt. Das ist eigentlich zu wenig für die Ansprüche in Frankreich.
Und das gegen den Tabellenletzten. Du hast es gesagt, Kristianstad. Bei den Rhein-Neckar-Löwen, da zeigt der Trend allerdings deutlich nach oben. Zweiter Platz jetzt in dieser Gruppe, punktgleich mit Barca und mit Vardar. Und gegen Skopje und Kielce, da hatten sie ja auswärts noch verloren. Das war zu Beginn der Saison. Kann man sagen, dass die Rhein-Neckar-Löwen jetzt so langsam den Tritt gefunden haben? Oder sollte man jetzt die beiden Duelle gegen West Brem, diesen Krimi und dieses Duell gegen Montpellier gestern aufgrund der vielen Tatsachen, die du eben ja auch schon genannt hast, dann vielleicht auch nicht überbewerten?
Also man sollte es auf jeden Fall schon positiv bewerten. Also man merkt wirklich, dass die Rhein-Neckar-Löwen jetzt diese Saison erst wirklich was erreichen wollen in der Champions League. Das sieht man ihnen an. Das waren ja auch zwei wirklich knappe Niederlagen in Kielce und in Skopje. Das kann man, beide Duelle kann man dort verlieren, das muss man einfach so sagen. Das sind einfach zwei absolute Top-Mannschaften in Europa. Man merkt den Mannschaften wirklich oder der Mannschaft an, sie möchten hier unbedingt was schaffen. Sie haben auch in der Bundesliga so ein bisschen gebraucht, um reinzufinden. Sie stehen da mittlerweile sehr, sehr gut. Der Innenblock mit Guardiola und Abutovic hat sich wirklich sehr gut gefunden. Die haben jetzt wirklich eine konstant starke Leistung dort auch zeigen können, waren sehr aufmerksam, haben viele Bälle auch gewinnen können. Und ich glaube, die Löwen haben jetzt ein bisschen auch ihren Rhythmus wiederfinden können, nachdem sie so ein bisschen gebraucht haben, um reinzufinden. Und die Löwen, die möchten dieses Jahr unbedingt weit kommen in der Champions League. Man merkt es ihnen an. Nikola Jakobsen ist das Einzige, was er noch nicht geschafft hat. Bei den Löwen ist es Final Four zu erreichen. Und ich denke, dass er das dieses Jahr schaffen möchte. Ob er es schaffen wird, das muss man natürlich dann noch genau gucken, weil die Gruppe ist wirklich sehr, sehr schwierig. Aber man kann sagen, die zwei schwierigsten Auswärtsspiele hatte man schon. Natürlich Barcelona ist auch nicht einfach. Aber da haben die Löwen bewiesen, da können sie wirklich auch bestehen. Und ja, da mal gucken, es sind noch ein paar Spiele zu spielen, ob wie sie dann am Ende der Saison dastehen werden. Ich denke, sie können auf jeden Fall um den ersten Platz mitkämpfen, müssen natürlich danach schauen, wie sie in Barca spielen, aber die schwierigen Auswärtsspiele hatten sie schon und jetzt müssen erstmal alle nach Mannheim kommen und dort gewinnen, das ist nämlich auch nicht einfach.
Und wir werden den Weg der Mannheimer natürlich weiter oder der Rhein-Neckar-Löwen natürlich weiter verfolgen hier bei Anwurf, dem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir rüber zur Handball-EM der Damen. Das ist ja das nächste große Ereignis bei den Damen, das auf dem Programm steht und über das sprechen wir gleich hier bei Anwurf.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de.
Die Handball-EM der Damen in Frankreich wirft ihre Schatten voraus. Am 1. Dezember wird es in Brest für die deutsche Nationalmannschaft der Damen ernst. Da geht es dann gegen den Rekordeuropameister und Titelverteidiger Norwegen. Also ein ziemlicher Brocken, den die DHB-Damen zum Auftakt der EM dann aus dem Weg zu räumen haben. Und gestern wurde es bekannt gegeben, das Aufgebot, mit dem dann der Bundestrainer Henk Gröner in dieses Turnier gehen wird. Und versuchen wird, dann unter anderem dem Titelverteidiger Norwegen zu trotzen. Sebastian Mühlhof, unser Experte, ist immer noch bei uns. Sebastian, ein Aufgebot mit 5 Turnierdebütantinnen, ein Aufgebot, das insgesamt ja relativ unerfahren daherkommt. Wie würdest du den Kader von Henk Gröner einschätzen?
Also es ist auf jeden Fall wirklich sehr jung, das muss man einfach mal zugeben. Die jüngste Amelie Berger ist noch nicht mal 20 Jahre alt, sie ist 19 Jahre geworden, rechtsaußen. Und sie ist eigentlich ihr einzig gelernter Rechtsaußen. Mal gucken, mal den Zapf spielt beide Positionen, aber die wird damit sicher auch einige Spielzeit sehen können, Amelie Berger. Und der Kader, der dort ist, der ist mit Sicherheit jetzt auch dafür da, um einfach auch zu lernen schon, weil diese Mannschaft und die Spielerinnen sind noch sehr jung, haben sehr, sehr viel Potenzial, natürlich gerade Emily Bölk, die wirklich so ein bisschen das Top-Talent ist. Und ich denke, darum ist es auch gehen, einfach in dem Turnier, sich einzulernen, ein bisschen Erfahrung zu sammeln, weil die Gruppe ist mit Sicherheit keine einfache Gruppe, die dort für die deutsche Nationalmannschaft aufsteht. Mit Norwegen hat man stärken Gegner, aber auch die Rumänien sollte man nicht unterschätzen. Also von daher, das wird wirklich sehr, sehr schwierig für sie dort durchzukommen. Aber der Kader ist wirklich gut. Sie können die auf jeden Fall überraschen, weil das Ding ist, sie haben halt nichts zu verlieren. Das Ziel ist, die vorne zu überstehen. Das werden sie mit Sicherheit schaffen, weil ich sie schon stärker einschätzen als die Tschechinnen. Aber wie weit es dann gehen wird, ist dann wirklich schwierig. Ich finde den Kanal wirklich sehr gut. Ich finde es auch mutig von Henk Grönland, die jungen Spieler zu nominieren, aber es ist ein Weg, den er gehen möchte, den er auch, ja, auch vom DFB so ein bisschen vorgegeben hat. Wir möchten jetzt die jungen Spielerinnen ranführen und die sind viel Qualität mit vorhanden. Eine Alisa Stolle, eine Kim Neitz-Navizios, eine Tina Eckerle, eine Nina Großmann, das sind wirklich absolute junge Spielerinnen, die schon einiges an Erfahrung haben lernen können, aber mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren davon profitieren werden, jetzt schon bei dem großen Turnier Verantwortung zu übernehmen. Gerade Emily Birk, Sine Smith, die sind wirklich sehr, sehr erfahren, schon aufgrund auch ihres jungen Alters schon. Und ich denke, da kann auf jeden Fall was gehen. Ob es wirklich dann für etwas Größeres reichen wird, muss man mal gucken, aber Vorrunde sollte die Mannschaft auf jeden Fall überstehen.
Da ist Henk Gröner auf jeden Fall optimistisch. In einem Statement, das er auf der Webseite des DHB abgegeben hat, hat er eben das auch gesagt. Ich bin voller Vertrauen, dass wir in der Lage sein werden, die Hauptrunde zu erreichen, so sagt Henk Gröner. Wir haben eine Nationalmannschaft mit guter Moral und hohem Einsatz, die maximales Tempo geht. Das ist dann vielleicht auch ein Grund für die Jugend, denn Jugend ist ja fit, kann maximales Tempo gehen.
Ja, genau, das kann natürlich einfach ein Punkt sein, dass man einfach versucht, die Mannschaften oder die Gegnerinnen zu überlaufen, aber mit einem hohen Tempo sie einfach müde macht und dann am Ende raus vielleicht sogar den meisten Körner noch hat, sodass man, ja, wenn man das Spiel offen halten kann, dann hinten raus vielleicht sogar das Spiel noch gewinnen kann. Das ist mit Sicherheit ein legitimer Ansatz. Das macht ja zum Beispiel auch der SC Magdeburg in der Bundesliga, dass sie sehr, sehr auf Tempospiel gehen und man sieht, das kann wirklich auch gut funktionieren und deswegen werden sie dann arbeiten. Die Abwehr muss natürlich wichtig. Ich die stehen und wir kennen das auch für den deutschen Nationalmannschaft in den letzten Jahren, gerade die Chancenwertung, die muss wirklich gut sein, die muss hoch sein, die muss an die 60% liegen, damit sie diese Spiele auch konsequent gewinnen können. Gerade gegen die großen Mannschaften wird es mit Sicherheit für sie nicht einfach, da werden sie mit Sicherheit noch einiges an Lehrgeld zahlen müssen, aber wenn die Wurfquote stimmt und die Abwehrarbeit wirklich dann auch gut ist, dann kann auf jeden Fall diese Mannschaft überraschen und ob es dann wirklich dann reichen wird, die Hauptrunde noch weiterzukommen, muss man mal sehen. Aber wenn sie schon eine gute Vorrunde spielen, einige wichtige Punkte sammeln können, dann traue ich aber auch durchaus zu, sie zu überraschen.
Am 19. November startet das Unternehmen Europameisterschaft für die deutsche Mannschaft. Dann geht es erstmal nach Spanien ins Trainingslager. Und während dieser Trainingsphase gibt es dann noch ein Vier-Länder-Turnier in Alicante, an dem die deutsche Nationalmannschaft teilnimmt. Trifft dort auf Brasilien, Spanien und Polen. Guter Test eigentlich, um sich dann die nötige Härte für die EM zu holen.
Ja, auf jeden Fall. Gerade die Spanierinnen hatte man ja schon. Das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die auf Augenhöhe agieren würde, möchte ich sagen, vielleicht ein bisschen besser, aber es sind auf jeden Fall starke Gegner, die man sich da ein bisschen auf einstellen kann, die man auch bei der EM erwarten kann von der Spielweise und deswegen wird das für die Mannschaft ein guter Test nochmal, man hat auch einige Spielerinnen, vor allem junge Spielerinnen mit dabei, die dort mit trainieren werden in Spanien, um einfach nochmal ein bisschen mehr Spielerinnen, schon mal ein bisschen Nationalmannschaft Luft zu geben, dass ich schon mal gucken kann, okay, so ist das Niveau, da muss ich vielleicht noch ein bisschen an mir arbeiten, das ist mit Sicherheit eine gute Option und auch von Henk Gröner zu sagen, wir machen einfach dieses Turnier. Er hat ja auch viel Zeit, muss man ja zugeben, über 2 Wochen, das ist ja eigentlich nicht unbedingt üblich so vom Handball. Und deswegen ist das mit Sicherheit ein guter Test für die Mannschaft, um da zu gucken, wie stehen wir aktuell, wie ist die Form, woran müssen wir noch arbeiten, um dann entsprechend ab Dezember dann voll Gas geben zu können bei der EM und dann überraschen zu können.
1. Dezember, der Auftakt der EM gegen Norwegen. Wir bleiben natürlich auch an diesem Thema dran, hier bei Anwurf, dem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und schauen gleich noch mal in die HBL. Da stehen heute Abend 3 Spiele auf dem Programm, unter anderem sind die Flensburger im Einsatz und für die geht es heute Abend nach Bietigheim zum vorletzten der Tabelle. Vielleicht ein ganz guter Auftakt für die dann anstehenden Aufgaben in der nächsten Woche. Paris und die Rhein-Neckar-Löwen stehen ja für die Flensburger auf dem Programm.
Hören, was andere denken, auf meinsportpodcast.de.
Und wir schauen jetzt bei Anwurf, dem Handball-Talk hier auf meinsportpodcast.de noch voraus auf die anstehenden Aufgaben in der HBL. Heute Abend 3 Spiele. Wetzlar empfängt die Füchse aus Berlin. Bietigheim spielt gegen Flensburg-Handewitt und der TVB Stuttgart empfängt den SC Magdeburg. Sebastian, für Flensburg guter Auftaktgegner, wenn man mal drauf guckt, was dann in den nächsten Wochen ansteht. Erst Paris Saint-Germain in der Champions League und dann noch die Rhein-Neckar-Löwen.
Ja, genau, das wird für sie jetzt ein wichtiger Stein einfach sein, viel Selbstvertrauen zu sammeln, sie auch nochmal ein bisschen allen Spielen eine Spielzeit zu bekommen, weil ich denke schon, dass die Flensburger das klar gewinnen sollten, haben mehr Qualität und Bietigheim, sie kämpfen immer gut mit. Dass dort eine Überraschung passiert, das sehe ich momentan einfach nicht, weil die SG einfach gerade in der Bundesliga viel zu stark im Moment spielt. Sie haben so ein bisschen in der Champions League ein paar Probleme, das merkt man ihnen auch so ein bisschen an, aber gerade in der Bundesliga sind sie absolut auf Augenhöhe und das wird für sie auch ganz wichtig sein, weil die in den letzten Wochen jetzt nicht so stark gespielt haben, mich ein bisschen schwer getan haben. Daran wird es jetzt daran gehen, gut zu spielen, Mannschaft zu verbessern, einfach Selbstvertrauen zu sammeln und dass man dann gegen Paris und noch gegen Rhein-Neckar-Löwen bestehen kann. Das sind 2 harte Wochen, die auf sie zukommen werden. Deswegen ist für sie wichtig, jetzt das Spiel gegen Bietigheim am besten hoch zu gewinnen, damit man dann mit viel Selbstvertrauen in die nächsten Mal Duell reingehen kann.
Und vor allem dann die weiße Weste in der Bundesliga zu wahren, denn in der HBL ist Flensburg ja noch ohne Niederlage 22-0 die Punktausbeute. Magdeburg dagegen, die haben schon 2-mal verloren, stehen auf Platz 2, haben auch ein Spiel mehr bestritten als die Flensburger bisher. Die müssen jetzt also nach Stuttgart reisen zum Tabellenzehnten. Gibt es da aus Stuttgarter Sicht die Hoffnung auf eine kleine Sensation? Du bist an die Stuttgarter relativ dicht dran.
Gibt es mit Sicherheit, wenn man mal sieht, letzte Saison, die beiden Duelle sind jeweils 31-32 ausgegangen. Das heißt, TVB hat auch letzte Saison schon bewiesen, dass sie lange mithalten können gegen Magdeburg. Das ist mit Sicherheit auch jetzt möglich, gerade mit den beiden Siegen gegen Hannover und auch gegen die Berliner im Rücken. Das ist für sie mit Sicherheit Ziel. Selbstvertrauen haben sie wirklich sehr, sehr gut agieren können. Und die sind mit Sicherheit heiß, auch gerade zu Hause, wo sie ja gerade letzte Saison nicht so viele Punkte geholt haben, sind Fans zu zeigen, sind in der großen Porsche Arena, möchten dort die Überraschung möglich machen. Ob sie es schaffen werden, ich mag es noch ein bisschen zu bezweifeln. Es wird auf jeden Fall darauf ankommen, dass sie das Tempospiel der Magdeburger wegnehmen. Das wird für sie sehr, sehr wichtig sein, weil wenn Magdeburg ins Tempo reinkommt und das konsequent durchspielen kann, haben sie einfach Probleme, dann das auch entsprechend zu stoppen, das Spiel auch zu gewinnen. Deswegen, wenn Stuttgart das schafft, das Tempospiel rauszunehmen, dann sehe ich vielleicht so ein bisschen die Chance, dass sie das gewinnen können, aber normalerweise sollte Magdeburg das Spiel eigentlich gewinnen, aber wir hören schon, natürlich könnte, und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf heute Abend. Stuttgart ist mit Sicherheit ein Überraschungskandidat für den Sieg, aber Magdeburg ist trotzdem der klare Favorit.
Wir schauen uns das an und morgen können wir dann frei von Konjunktiven über dieses Spiel sprechen. Dann wissen wir nämlich, wie es ausgegangen ist und ihr hört es dann hier bei Anwurf, dem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank an Sebastian Mühlenhof.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.